die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen heute schon wieder über Cybersecurity reden. Die Bande Lockbit hat nämlich nach der Arztpraxis in Neuenburg eine weitere angegriffen. Heute reden wir über die Hintergründe und liefern internationale Zahlen. Mein Name ist Rete Vogt und bei mir hockt Philipp Anz und Christian Wingeier, die sich mit den Themen auseinandergesetzt haben. Philipp, was genau ist passiert und was für eine Arztpraxis ist angegriffen worden?
Es ist eine Arztpraxis in der Stadt Appenzell, die angegriffen worden ist, vermutlich vor ein paar Wochen, wo jetzt die Daten aufgetaucht sind, im Darknet von Lockbit veröffentlicht worden sind. Darunter sind auch sehr viele Patientendaten. Also die Arztpraxis, es ist eine spezialisierte Arztpraxis, muss man vielleicht noch sagen, es ist keine Allgemeinmedizinpraxis, wo die Daten von diesen Patienten auftaucht sind, wo zum Beispiel geht um Operationen, um Behandlungen, um Diagnosen, Versicherungsfälle. Also es ist relativ heikle, sensible Daten.
Genau, Frage, dass du die Daten können anschauen. Was ist dir dabei aufgefallen? Was ist drunter gewesen? Was sind da für Daten dabei gewesen?
Es sind keine Patientenakten, wie das im Fall Neuenburg der Fall war, wo man ganze Krankengeschichten von Tausenden von Patienten geleakt worden sind. Da sind es jetzt wie einzelne Behandlungen, also nicht ganze Krankheitsverläufe, sondern sagen wir, jemand hat eine Operation gehabt oder eine spezielle Behandlung müssen machen. Und die Daten sind sehr aktuell aus dem 2021 und 2022.
Du hast nachher mit der Arztpraxis, respektive mit dem IT-Dienstleister von dieser Arztpraxis geredet. Wie haben Sie reagiert auf den Angriff, nachdem Sie ihn festgestellt haben?
Also die Arztpraxis hat dann quasi gerade, nachdem ich mich gemeldet habe, hat mir der IT-Dienstleister zurückgerufen, also nicht die Arztpraxis selber. Er hat mir dann den Angriff bestätigt, ist dann aber sehr erstaunt gewesen, dass jetzt da quasi die Daten aufgetaucht sind, dass er noch nichts von dem gewusst. Er hat einfach gesagt, doch, es ist ein Angriff passiert. Die Praxis funktioniert quasi wieder, also die ist wieder normal am Laufen. Jetzt geht es wirklich einfach nur um die Daten. Also von dem hat er noch gar nicht gewusst. Ich habe ihm dann den Link zu dem Paket weiterleiten.
Wissen wir, ob Sie erpresst worden mit den Daten?
Da hat er nichts dazu wollen sagen. Man kann allerdings davon ausgehen, dass wenn die Daten aufgetaucht sind im Normalfall von Lockbit, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass nicht gezahlt worden ist. Also es ist ja meistens so, dass nach dem Angriff wird droht, wir kommen mit den Daten und wenn gezahlt wird, kommen die Daten nicht. Also es deutet eigentlich darauf ein, dass es nicht gezahlt worden ist bis jetzt.
Du hast nachher mit dem NCSC über den Fall geredet. Sind die schon informiert worden von IT-Dienstleistern oder von der Arztpraxis selber?
Der Medienchef vom NCSC hat mir zuerst gesagt, sie hätten noch keine Erkenntnis von dem Fall gehabt. Ich habe dann nochmal einen IT-Dienstleister angerufen und gefunden, doch, sie hätten die telefonisch kontaktiert. Also das kann sein, dass das quasi einfach wie eine kurze Beratung war. Medienchef von der Kantonspolizei Appenzell hat auch noch nichts vom Fall gewusst. Dort hat man allerdings gesagt, man kann einfach die Strafanzeigen anschauen. Es kann sein, dass das quasi die Strafanzeige bereits bei der Staatsanwaltschaft ist. Der IT-Dienstleister sagt, doch, sie hätten sofort die Polizei informiert, allerdings gerade direkt quasi mit der zuständigen IT-Abteilung und jetzt nicht im Sinne von einer Strafanzeige dort als erstes zu stellen.
Und hast du noch kurz mit dem Datenschutzbeauftragten geredet über den Fall, weil es ja doch sehr sensible Daten waren, die da auftaucht sind?
Ja, der EDÖP sagt natürlich, sie wissen noch nicht von dem Fall, es gibt auch keine Meldepflicht jetzt im Sinne von, dass man muss sich beim EDÖP melden, wenn so etwas passiert ist. Er weist allerdings einmal mehr darauf hin, dass das natürlich besonders schützenswerte Daten sind und dass die Praxis jetzt eigentlich den Auftrag hätte, sämtliche betroffenen Patientinnen und Patienten zu informieren.
Jetzt hat ja diese Woche eigentlich im Parlament im Rahmen von der Sondersession abgestimmt werden über die Meldepflicht punkto Cyberangriffen. Aber die Abstimmung ist verschoben worden, also scheint die Relevanz im Parlament noch nicht wirklich zu spüren zu sein. Oder ist das eine falsche Interpretation von meiner Seite?
Gut, es ist ja relativ kurz jetzt eine Sondersession gewesen von 3 Tagen. Vielleicht haben sie einfach sonst noch das Gefühl gehabt, sie haben noch irgendwas zu tun. Es hätte schon so im März zur Abstimmung kommen. Also der Bundesrat empfiehlt eigentlich Annahme von dem Postulat. Also er ist dafür, die Meldepflicht einzuführen. Das heisst, ja, die Relevanz sieht man, glaube ich, schon langsam, auch im Parlament.
Ja, ich habe die Postulatorin, die Graf Litscher, gefragt, ob die Annahme unbestritten sei. Und sie hat gesagt, ja, es ist schwierig zu sagen, weil die SVP sei ja dagegen.
Ja, man wird dann sehen, wenn es zur Abstimmung kommt, hankerum. Also wenn nur die SVP dagegen ist, dann sollte das die gleiche Mehrheit finden.
Das ist richtig.
Das wird sich dann zeigen.
Was muss man sonst noch wissen zu dem Fall in Appenzell?
Ja, eben, die Patienten, Patientinnen müssten jetzt eigentlich informiert werden. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt auch der IT-Dienstleister beziehungsweise Praxis die Daten anschaut, die da geleakt worden sind und dementsprechend auch vorgehen
wird. Was sollte jetzt ein Patientin oder ein Patient, der in Appenzell zu einem Doktor geht, der kein Allgemeinmediziner ist. Was muss so ein Patient machen, wenn er jetzt nicht informiert wird in den nächsten Tagen oder Wochen? Muss er selber Strafanzeige stellen?
Muss er in dem Sinn nicht. Das ist eigentlich jetzt die Aufgabe von der Arztpraxis. Da geht etwas noch darauf ein. Also Patienten müssen auch aufpassen. Offenbar ist es im Fall von Neuenburg nachher so gewesen, dass da gefälschte Rechnungen plötzlich die Leute gestellt worden sind oder die Daten aufgedeckt sind. Also ab und zu ist ein kleinerer Fall. Also in Neuburg haben wir wirklich irgendwie, man sagt, von 17'000 betroffenen Personen, die dort betroffen sind. Ab und zu sind es sicher ein bisschen weniger, also so ein bisschen, sagen wir 100, 200 bis zu 300.
Genau, und jetzt ist es ja so, dass nicht nur die Schweiz von so Angriffen betroffen ist, sondern dass es international stetig im Zunehmen ist. Christian, du hast dich mit den Zahlen beschäftigt. Was sind für Trends da erkennbar?
Ja, also es gibt verschiedene Trends, also sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland oder in Amerika. Aber alle drei sind sich eigentlich einig, dass Cyberkriminalität zunimmt.
Gibt es da Zahlen, die du uns verraten kannst? Um wie viel Prozent haben die zugenommen verglichen mit dem Vorjahr zum Beispiel?
Ja, sicher, ja. Also in der Schweiz ist so, da das Bundesamt für Statistik, das Ergebnis von der polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2021 veröffentlicht. Und da gibt es auch ganz ein kleines Kapitel drin, wo sich der Cyberkriminalität widmet. Dort heisst es, dass im Jahr 2021 insgesamt über 30'000 Straftaten mit einer digitalen Komponente registriert worden sind und dass das 24% mehr sind als noch 2020. Im Durchschnitt sind im Jahr 2021 rund 83 digitale Delikte pro Tag begangen worden.
Das kann jetzt relativ viel sein, so ein digitales Delikt, oder? Kannst du das ein bisschen genauer spezifizieren?
Ja, genau. Also ein Grossteil von diesen digitalen Delikten sind Gesetzesverstöße gegen die Wirtschaftskriminalität im Internet. Das macht rund 90% von allen Fällen aus und bedeutet einen Zuwachs von über 30% gegenüber dem Vorjahr. Und ebenfalls hat man herausgefunden, dass 2021 fast doppelt so viele Phishing-Attacken wie noch im Vorjahr registriert worden sind.
Und bei Wirtschaftskriminalität darf man annehmen, dass das Angriffe auf Unternehmen sind, wo Daten gestohlen werden.
Das könnte man jetzt annehmen. Es ist aber so, dass ein Grossteil von diesen 20'000 Cyberbetrugsfällen, was einem Zuwachs von 26% entspricht, ist entweder Masche gewesen, wo Leute auf Kleinanzeigenplattformen Sachen verkauft haben, die dann nie geliefert worden sind. Oder Missbrüche von Zahlungssystemen, also wo irgendwelche Wertkarten oder Kreditkarten gestohlen worden sind und dann mit diesen Sachen Bestellungen ausgeführt worden sind.
Jetzt müssen wir unterscheiden, einerseits zwischen Phishing, wo ja eine Methode ist, um irgendetwas zu machen, und einer Ransomware-Attacke, die eben häufig tatsächlich über Phishing stattfindet, oder?
Genau, ja. Also da hat zum Beispiel dann das deutsche BKA hat da noch mehr dazu gesagt, zum Beispiel. Dort ist im Bericht festgehalten worden, dass Phishing auch heute noch eigentlich eine der Haupteintrittsvektoren sei, wenn es darum geht, dass IT-Infrastruktur angegriffen wird. Und auch, dass zum Beispiel der Finanzsektor 2021 weltweit am stärksten von so Attacken betroffen war.
Hat uns der IT-Dienstleister von dieser Appenzell-Praxis etwas über die Methoden verraten, wie die Angreifer eingedrungen sind dort?
Nein, der hat er sich nicht dazu wollen äussern, wie der Angriff abgelaufen ist. Er hat einfach gesagt, wir sind quasi noch in der Aufarbeitung. Wir haben müssen schauen, dass die Praxis möglichst schnell wieder zum Laufen kommt. Das ist passiert. Das kann man jetzt noch nicht sagen, ob der Angriff quasi auch, wie der Christian jetzt gesagt hat, über das Phishing-E-Mail passiert ist oder ob da eine Schwachstelle im Server gescannt worden ist und nicht direkt dort drin ist. Das kann man nur vermuten, man hat da noch keine Details.
Das ist auch etwas, was BKA sagt, also auch bei diesen Schwachstellen sei es zu einer immensen Steigerung gekommen, verglichen mit zum Beispiel 2017, wo das erhoben worden ist. Basierend auf diesen CVE-Nummern, wo diesen Schwachstellen jeweils zugewiesen worden sind, sind 2021 über 18'000 Stück bekannt gewesen. Eine von den bekanntesten darunter oder von denen mit den weitreichendsten Konsequenzen dürfte sicher Log4Shell gewesen sein.
Jetzt hat es jetzt das NCSC kürzlich gesagt, dass halt viele Unternehmen immer noch verpassen, tatsächlich die Updates einzuspielen. Nachher fehlen die Two-Factor-Authentication, die nicht implementiert sind. Und nachher immer noch viel zu einfache Passwörter, die sich erraten. Das sind so die drei häufigsten Schutzmechanismen, die fehlen, oder?
Das ist so, ja, nach wie vor. Was eben sicher zugenommen hat, ist, dass die Cyberkriminellen wirklich direkt gehen, Schwachstellen suchen, also Log4Shell, die Christian erwähnt hat. Das andere sind halt immer noch die unpatchten Exchange-Server, die quasi seit Monaten oder bald Jahren irgendwie da in der Landschaft rumstehen und immer noch irgendwie noch nicht gepatcht worden sind. Da haben wir ja letztens auch wieder einen Fall gehabt, wo eine Kleinfirma in der Schweiz angegriffen worden ist und das NCSC hat eigentlich dieser Firma vorher einen eingeschriebenen Brief geschickt, hat um darauf hinzuweisen, hallo, euer Server ist immer noch unpatched.
Aber der ist nachher in der Rundablage verschwunden, der Brief offenbar. He?
Genau, und der Chef der Firma hat ja nachher gesagt, ja, also wir haben eigentlich keinen Schaden erlitten. Also er hat das eigentlich noch so nicht jetzt auf die gute Art genommen, den Angriff. Also es ist, glaube ich, dort nicht wahnsinnig viel passiert.
Was man jetzt im Fall für eine Arztpraxis nicht kann behaupten, ist relativ schwer. Irgendwie Gesundheitsdaten von Bürgerinnen und Bürgern publik werden.
Das ist so, ja, das ist jetzt wirklich ein schwerer Datenschutzfall in dem Sinn. Offenbar hat es die Praxis selber eben nicht geschadet. Also es ist nicht so, dass die nicht mehr können arbeiten oder ihre Patienten und Patientinnen nicht mehr können betreuen. Es geht jetzt wirklich darum, was sind da für Daten auftaucht und wie informiert man die Betroffenen.
Die würden ja zu der kritischen Infrastruktur gehören, Arztpraxis, gehe ich davon aus. Also würden nachher dieser Meldepflicht unterliegen, sofern sie angenommen würde werden.
Die würden dieser Meldepflicht unterliegen, auf jeden Fall. Ja.
Christian, aber du hast dich mit den Studien auseinandergesetzt, vom BKA und vom FBI und so weiter. Liefern die nur Zahlen oder liefern sie auch mögliche Lösungsansätze?
Also das BKA liefert einen ganz konkreten Lösungsansatz, respektive sogar drei. Insbesondere wird von der Behörde gefordert, dass die repressiven Massnahmen gegen Cyberkriminalität verstärkt werden. Und dass, wie wir jetzt auf die Sicherheitslücken angesprochen haben, dass auch präventive IT-Sicherheitsvorkehrungen verbessert werden. Und dass zusätzlich ausreichend Awareness bei den Bürgerinnen und Bürgern geschaffen werden. Zudem sei es extrem wichtig, dass vertrauenswürdig kooperiert werde zwischen den staatlichen Behörden und privaten Unternehmen.
Ja, und hat Awareness nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch bei den Mitarbeiterinnen von den Unternehmen, dass sie halt einfach wirklich sichere Passwörter brauchen und nicht irgendwie Erika66, sondern eine schöne Kombination aus Zahlen und Buchstaben, die nach Möglichkeit in einem Passwortmanager gespeichert ist.
Genau, ja.
Wunderbar. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback auf redaktion@insight-it.ch. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.